Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 20. Januar. Dies sind unsere Themen heute. Die Türkei steht kurz vor einem Bürgerkrieg, trotzdem spricht die EU darüber, sie zum sicheren Herkunftsstaat zu erklären. Und die Level 4 Zwangsausschaffung von Asylsuchenden gehört zu den umstrittensten Praktiken der Schweizer Migrationsbehörden.
Diese Form von Ausschaffungen vollgefesselt, zum Teil auch mit Helm und Arm, wo du total bewegungsunfähig bist. Und die Gefahr, dass Erstickungstod besteht, das sind einfach extrem gefährlich und menschenunwürdig und sollte man abschaffen.
Sagt Tom Locher von der Menschenrechtsgruppe Augen auf Bern heute im Beitrag zur Tour de Lorraine. Dann als letztes.
Eines der großen Signale auch dieses Jubiläumsjahres ist Vielfalt und ist Toleranz. Dass man eben trotz Vielfalt eine Einheit bildet, und ich denke, das ist nicht nur etwas, was auf die jüdische Gemeinschaft bezogen gesehen werden kann, sondern auch auf die Schweiz als Ganzes.
Isolierte Siedlungen und keine politischen Rechte. Bis vor 150 Jahren war die jüdische Bevölkerung in der Schweiz nicht gleichberechtigt.
Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. Auch dieses Jahr wird das World Economic Forum WEF in Davos mit einem immensen Militäraufgebot unterstützt. 4.500 Soldaten sind in den kommenden Tagen in Davos im Einsatz. Das sind 1.500 mehr als noch vor einem Jahr. Zusätzlich wartet die USA mit einer eigenen Privatarmee auf Schweizer Boden auf. Das massive Militärangebot wird von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA heftig kritisiert. Das WEF findet von heute bis Samstag statt unter dem diesjährigen Motto «Mastering the Fourth Industrial Revolution» setzen sich namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik mit den Chancen und Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung auseinander. Weitere Nachrichten hat Michael Spahr.
Wie die NZZ heute enthüllt hat, verhandelte die Schweizer Regierung Anfang der 70er Jahre mit der damals als terroristisch geltenden Organisation PLO. Vertreter des Bundesrates und der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO trafen sich zu Geheimgesprächen. Zuvor hatten palästinensische Freiheitskämpfer eine Maschine der damaligen Swissair entführt. Die Schweiz versprach der PLO zu helfen, bei der UNO anerkannt zu werden. Im Gegenzug wurden die Schweizer Geiseln freigelassen. Über das Treffen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Recherchejournalisten der NZZ vermuten, dass deshalb auch ein Bombenanschlag auf ein Schweizer Flugzeug mit 47 Toten wegen den Geheimvereinbarungen nicht völlig aufgeklärt wurde. Die PLO ist heute einer der wichtigsten Kräfte in den autonomen palästinensischen Gebieten und gilt nicht mehr als terroristisch. Laut internationalen Medienberichten griffen Terroristen einen Universitätscampus in Pakistan an. Bei Schießereien und Bombenexplosionen in der nordpakistanischen Stadt Charsada kamen mindestens 19 Menschen ums Leben. Wer hinter dem Anschlag steckt, war bei Redaktionsschluss dieser Sendung noch nicht klar. In Pakistan kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Schuleinrichtungen durch die Taliban. Ein altbekanntes Gesicht mischt ab sofort wieder im US-amerikanischen Wahlkampf mit, berichten diverse Medien. Die ehemalige Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin, wirbt nun offiziell für Donald Trump. Der Rechtsaußen-Republikaner erhält somit wichtige Unterstützung der rechtsextremen Tea Party-Bewegung. Das ist wichtig, denn in 2 Wochen beginnen für die Republikanische Partei die sogenannten Vorwahlen. In den Vorwahlen wird bestimmt, wer im Herbst offizieller Präsidentschaftskandidat sein wird. Im Moment sind die republikanischen Favoriten 2 extrem rechte Populisten. Neben Donald Trump ist es Ted Cruz. Auf der anderen Seite, bei der Demokratischen Partei, gilt trotz einigen Rückschlägen nach wie vor Ex-First Lady und Ex-Außenministerin Hillary Clinton als Favoritin. Falls sich die Republikanische Partei für einen Rechtsextremen entscheidet, könnte das der Demokratischen Partei helfen. In den USA sind Wechselwählende meist ausschlaggebend und dort sind extremistische Positionen nicht unbedingt angesagt. Wir kommen zum Wetter. Morgen Donnerstag bleibt es trotz starker Bewölkung meist trocken. Das Thermometer zeigt maximal 1 Grad. Übermorgen Freitag zeigt sich vermehrt wieder die Sonne bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Wochenende wird es wechselhaft bei leicht wärmeren Temperaturen.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im Juli brach die türkische Armee den Waffenstillstand mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Seither herrschen im Südosten der Türkei kriegerische Zustände. Im Dezember hat der türkische Staat seine Offensive gegen die PKK sogar nochmals intensiviert. Treffen tut er damit aber vor allem die kurdische Zivilbevölkerung. Und wer sich in der Türkei gegen diesen Krieg ausspricht, wird wegen terroristischer Propaganda verhaftet, wie jüngst zahlreiche Akademikerinnen und Akademiker, die einen Friedensaufruf unterzeichnet haben. Trotzdem diskutiert die EU zurzeit darüber, die Türkei als sicheren Herkunftsstaat einzustufen. Das eine Forderung der Türkei im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Damit ein Land zu einem sicheren Herkunftsstaat wird, muss es politisch stabil sein und die Menschenrechte wahren. Juristisch spricht man auch von einem verfolgungssicheren Staat. Verfolgungssicher sei die Türkei zurzeit bestimmt nicht, sagt der Politikwissenschaftler und Aktivist Yannick Böhm von Open Eyes. Er war im November bei den Wiederholungswahlen vom Juni als Wahlbeobachter im Osten der Türkei. Zusammen mit einer weiteren Schweizer Delegation, die ebenfalls im Herbst vor Ort war, berichtet er morgen Abend im Kornhausforum über seine Beobachtungen. Ich habe ihn bereits gestern getroffen. Offensichtlicher Grund für die Gewaltoffensive der türkischen Armee sei die Wahlschlappe Erdogans vergangenen Juni. Damals zog die prokurdische Partei HDP erstmals ins Parlament ein.
Seither herrscht ein regelrechter Rachefeldzug eigentlich gegen die kurdische Bevölkerung. Bilanz dieser fünfmonatigen Phase zwischen den beiden Wahlen am 7. Juni und am 1. November sind 150 Parteibüros der HDP gingen in Flammen auf, 500 HDP-Vertreter wurden verhaftet, über 250 Menschen, die hauptsächlich der HDP nahestehen, wurden ermordet. Es gab nachweislich Kriegsverbrechen, die begangen wurden und auch jetzt begangen werden an der Zivilbevölkerung. Es sind Menschen zu Tode gekommen, die unmöglich an Kampfhandlungen beteiligt sein können. Also das jüngste Opfer ist 35 Tage altes Baby, das durch eine Kugel getötet wurde.
Auch um die Pressefreiheit steht es immer schlechter. Medienschaffende werden eingeschüchtert und eingesperrt, regierungskritische Zeitungen beschlagnahmt. Es vergehe kein Tag ohne Gruselnachricht, sagt Yannick Böhm. Trotzdem diskutiert die EU zurzeit darüber, die Türkei als sicheren Herkunftsstaat einzustufen. Hintergrund sind die Verhandlungen mit der Türkei zur sogenannten Flüchtlingskrise. Die EU will, dass die Türkei Menschen auf der Flucht an der Weiterreise Richtung Westeuropa hindert. Im Gegenzug hat sie der Türkei Geld versprochen und die Türkei fordert die Einstufung als sicheren Herkunftsstaat.
Ich persönlich halte es für eine moralische Bankrotterklärung, Schutzsuchende an das türkische Regime zu verkaufen. Es sind vorwiegend innenpolitische Gründe, also dass Regierungen hier in Europa halt mit allen Mitteln versuchen, möglichst wenig Menschen, die vor Krieg und Zerstörung fliehen, in Europa aufnehmen zu müssen. Es ist eine internationale Verantwortung, von der sie sich drücken und sind dabei eben sogar bereit, die Türkei als Schlüsselstaat und als sicheren Herkunftsstaat zu deklarieren, um eben genau die Leute nicht nach Europa kommen.
Würde die EU die Türkei als sicheren Herkunftsstaat einstufen, würde höchstwahrscheinlich auch die Schweiz nachziehen. Die Schweiz dementiere zwar, dass diese Frage zur Debatte steht, verhandle aber zurzeit über ein Rücknahmeabkommen mit der Türkei, sagt Yannick Böhm. Und falls die EU den Status der Türkei tatsächlich ändern sollte, stünde die Schweiz unter großem Druck.
Das könnte die Schweiz nicht lange durchziehen, als einziges Land mitten in Europa die Türkei eben nicht als sicheres Herkunftsland zu deklarieren. Das würde bedeuten, dass alle Menschen, mittlerweile sind es bis zu 300.000 Menschen, die bereits in der Türkei auf der Flucht sind. Und es gibt 20 Millionen kurdischstämmige Personen in der Türkei, die potenziell von diesem Krieg betroffen sind. Es ist klar, dass die Schweiz das nicht alleine durchziehen könnte und damit würde auch die Schweiz sehr wahrscheinlich nachziehen.
Die Statistik besagt, dass im Jahre 2014 die Schweiz knapp 50% aller Asylgesuche von türkischen Staatsangehörigen bewilligt hatte. Nach Eritrea weist die Türkei damit die höchste Bewilligungsquote auf. Folgen hätte die Einstufung als sicheren Herkunftsstaat, aber auch für nicht-türkische Flüchtende, die über die Türkei nach Europa reisen. Sie könnten in die Türkei zurückgeschafft werden, denn die Türkei würde automatisch auch als sicherer Drittstaat gelten. Angesichts der sich zuspitzenden Lage im Südosten der Türkei hofft Yannick Böhm, dass die EU doch noch von ihren Plänen abkehrt.
Ob die EU wirklich irgendwie ihre Pläne weiterverfolgen wird, ist im Moment auch nicht ganz sicher, da auch immer neue Debakel sozusagen auftauchen, dass die Türkei ihre Verpflichtungen, die sie in diesem Deal eigentlich eingegangen ist, eben auch nicht wahrnimmt. Gerade letzte Woche wurde auch bekannt, dass mit EU-Geldern illegale Abschiebeeinrichtungen finanziert wurden, wo Leute wieder zurück nach Syrien abgeschoben werden, was wiederum ein Verstoß gegen internationales Recht ist. Ist schwierig zu sagen, aber im Moment scheint der Wunsch nach Abschottung und der vom Halse halten der Flüchtenden so groß, dass die EU anscheinend bereit ist, sehr, sehr viel in Kauf zu nehmen.
Sagt Yannick Böhm von Open Eyes. Er war als Wahlbeobachter im November in der Türkei. Zusammen mit weiteren Menschenrechtsbeobachtern und sowie Vertreterinnen der kurdischen Bevölkerung der Schweiz erzählt er morgen Abend im Kornhausforum von seinen Erlebnissen. Die Veranstaltung «Türkei, ein sicherer Herkunftsstaat» findet um 19 Uhr statt und wird organisiert von Open Eyes und den demokratischen Juristen und Juristinnen Schweiz. Nebst Diskussionen und Erlebnisberichten werden ein Dokumentarfilm sowie auch Bilder des Fotografen Manu Friedrich gezeigt.
Rabe Info.
Letztes Jahr hat die Schweiz rund 190 Asylsuchende zwangsausgeschafft, wie die WOZ kürzlich berichtete. Zwangsausgeschafft werden Asylsuchende dann, wenn sie sich weigern, die Schweiz selbstständig zu verlassen. Von Kopf bis Fuß gefesselt werden sie in einem speziell zu diesem Zweck gecharterten Flugzeug in ihre Heimatländer geflogen. Diese Zwangsausschaffungen ernten in seit Jahren harsche Kritik. Sie gehören zu den umstrittensten Praktiken der Schweizer Migrationsbehörden. Heute in unserer Serie zur Tour de Lorraine Refugees Welcome. Vom nächsten Samstag nehmen wir diese Zwangsausschaffung genauer unter die Lupe. Wilma Rall hat die Details.
Urplötzlich, ohne Vorwarnung, werden die Flüchtlinge aus der Gefängniszelle geholt. Sie werden auf einen fahrbaren Rollstuhl gesetzt und an Händen und Füßen festgebunden. Bänder werden ihnen um die Arme gelegt und mit Kabelbindern am Gürtel festgemacht. Die Oberarme werden nach hinten an den Stuhl gebunden. Die Oberschenkel werden an den Stuhl gebunden. Hände und Füße werden mit einem Strick zusammengebunden. Teilweise wird den Flüchtlingen auch ein Helm aufgesetzt, als Spuckschutz. So eingeschnürt sitzen sie im Flugzeug während der Ausschaffung zurück in ihr Herkunftsland. Die Menschenrechtsorganisation Augenauf hat diese Form von Zwangsausschaffungen in einem Video rekonstruiert aufgrund von Zeugenberichten. Level 4 Zwangsausschaffungen gibt es bereits seit 20 Jahren. Tom Locher von Augenauf Bern erklärt.
Seit etwa 1995, als die Zwangsmaßnahmen im Ausländerinnengesetz eingeführt wurden, wurde das eigentlich perfektioniert, um das mal diplomatisch auszudrücken. Es gibt verschiedene Stufen. Zum einen die Level 1 Ausschaffung ist unbegleitet. Du steigst in ein Flugzeug oder einen Zug oder was auch immer und gehst freiwillig. Level 2 ist eine Polizeibegleitung. Level 3, das gibt es nicht mehr, war vollgefesselt in einem Linienflug. Das stieß dann oftmals auf Widerstand von Passagierinnen und der Crew. Und nach einem Todesfall 1999 wurden dann die Level 4 Ausschaffungen eingeführt. Das ist einfach vollgefesselt, aber in einem Sonderflug. Und diese Form von Ausschaffungen vollgefesselt, zum Teil auch mit Helm und Arm, wo du total bewegungsunfähig bist. Und die Gefahr des Erstickungstods besteht, das sind einfach extrem gefährlich und menschenunwürdig und sollte man abschaffen.
Level 4 Zwangsausschaffungen forderten bereits 3 Todesopfer. Nicht von ungefähr ernten sie seit Jahren wiederholt Kritik, sei es vom Europarat, von der Nationalen und der Europäischen Kommission zur Verhütung von Folter, der einstigen Swissair, den Kantonen, von Medizinern und Nichtregierungsorganisationen. Die radikalste und langjährigste Kritikerin ist die Menschenrechtsgruppe Augen auf.
Also eigentlich sind wir von Augen auf total gegen Ausschaffungen und wollen eigentlich keine Reformen, sondern keine Ausschaffungen. Aber wenn unser Protest minimale Verbesserungen bringt für Leute, die ausgeschafft werden, ja, sind wir auch nicht traurig.
Tatsächlich gab es vereinzelt Verbesserungen aufgrund des breiten Protestes. So wurde zum Beispiel die Zwangsmedikation ausgesetzt, die Ruhigstellung der Asylsuchenden mit Medikamenten. Andererseits aber wurden die Haftstrafen seit der Einführung des Gesetzes stark verlängert. Als das Gesetz vor 20 Jahren in Kraft trat, konnten Asylsuchende noch bis zu 9 Monaten in Ausschaffungshaft festgehalten werden.
Es gab dann Verschärfungen, also zum Beispiel 2006 war immer noch Vorbereitungshaft bis 6 Monate, Ausschaffungshaft bis 18 Monate, also zusammen 24 Monate, das heisst, Leute wurden teilweise bis zu 2 Jahren einfach eingesperrt.
2 Jahre im Gefängnis und das nicht aus strafrechtlichen Gründen, sondern aus administrativen Gründen. Tom Locher von Augen auf Bern.
Die Ausschaffungshaft ist eine sogenannte Administrativhaft, also man muss gar nicht etwas Kriminelles begangen haben. Das Einzige, was man quasi verbrochen hat, ist, man ist illegal in der Schweiz und eigentlich in der Theorie müssten Ausschaffungshäftlinge hatten nicht so ein strenges Regime im Haftort, aber zum Beispiel in Bern im Regionalgefängnis, das ist halt einfach ein Knast, der ist schon als Knast an sich unzumutbar für die Gefangenen und für ein sogenanntes leichteres Regime für Ausschaffungshäftlinge ist er auch ungeeignet.
So sitzen die Ausschaffungshäftlinge teilweise jahrelang im Gefängnis und warten, warten und warten, bis sie plötzlich irgendwann einmal geholt und ausgeschafft werden. Nicht von ungefähr wirkt diese Praxis breite Kritik und nicht von ungefähr informieren die Migrationsbehörden sehr zurückhaltend. Kürzlich berichtete die WOTS über ihren Hürdenlauf, um die Namen der Fluggesellschaften zu erfahren, die diese Ausschaffungsflüge durchführen. Trotz anderslautender Empfehlung des eidgenössischen Datenschützers wollte das Staatssekretariat für Migration SEM die Namen nicht herausgeben. Das SEM befürchtete, die WOTS könnte mit ihrer Berichterstattung, Zitat, eine zentrale Vollzugsmaßnahme vereiteln, wegen Imageschaden und Rückzug der Fluggesellschaften.
Augen auf veranstaltet an der diesjährigen Tour de Lorraine Refugees Welcome einen Workshop zum Thema Level 4 Zwangsausschaffungen am Samstagnachmittag im Denkmal. Infos zum Workshop und zur Tour de Lorraine gibt's im Netz unter www.tourdelorraine.ch.
Rabe Info.
Sie durften nur in 2 ausgewählten Dörfern wohnen, hatten keine politischen Rechte und durften ihre Religion nicht ausüben. Die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz litt lange unter der Ungleichbehandlung. Erst seit 150 Jahren ist die jüdische Bevölkerung in unserem Land den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern gleichgestellt. Damals, vor 150 Jahren, erhielten Juden und Jüdinnen die Niederlassungsfreiheit, rund 18 Jahre nach der Gründung der Bundesverfassung. Gestern eröffnete das Kornhaus Forum seine Ausstellung «Schweizer Juden – 150 Jahre Gleichberechtigung». Ein Bericht darüber von unserer Praktikantin Lucarena Fuchs.
Ein älterer Herr mit Baseballmütze auf dem weißen Haupt und neugierigen Kühen im Hintergrund. Ein Arzt, der sich neben einem Mikroskop stehend Hemd und Kittel richtet. Eine junge Frau auf dem Flohmarkt, die ein Buch in ihren Armen trägt. Alle blickten sie direkt in die Kamera des Fotografen Alexander Schackme und seit gestern in die Augen der neugierigen Besucher und Besucherinnen des Kornhausforums. Es sind 3 der 15 Porträts von jüdischen Schweizer und Schweizerinnen. Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, erklärt, welche Absicht hinter der Ausstellung steckt.
Ganz klar, dadurch, dass wir Personen ausgesucht haben, die unter uns sind, die leben, die bekannt sind, die weniger bekannt sind, die unterschiedlicher nicht sein können, wollen wir einerseits zeigen, wie vielfältig jüdisches Leben in der Schweiz ist. Wir wollen aber auch den Museumsbesucher die Möglichkeit geben, zu sehen, dass die Leute unter uns leben. Das sind die Leute, die hier sind, das sind die Leute, die unter uns leben. Er soll einfach sehen, wie normal das ist, die Klischees durchbrechen. Wir haben einen Alphornbläser, einen jüdischen, einen ziemlich extravertierten Entertainer, einen Offizier, eine Polizeidirektorin. Es ist wirklich die Klischees durchbrechen.
Ein fundierter Animationsfilm beleuchtet die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in der Schweiz. Bereits seit vielen Jahrhunderten ist dieser ein Bestandteil des Landes. Die Juden und Jüdinnen kamen mit den römischen Legionen in die heutige Schweiz. Im Mittelalter wurden sie zunehmend diskriminiert, vertrieben und ausgegrenzt. In den anschließenden Jahrhunderten wurden die 2000 Schweizer Juden und Jüdinnen nur in 2 Dörfern geduldet, wie im Film zu sehen und zu hören ist.
Ende des 18. Jahrhunderts waren Lengnau und Endingen die einzigen Ortschaften, wo sich Juden dauerhaft niederlassen durften. Gleiche Rechte hatten sie aber auch da nicht. Sie waren fremde Schutzgenossen, durften kein Handwerk ausüben und keinen Boden besitzen.
Als den Juden bei der Bundesverfassung 1848 jegliche Grundrechte verwehrt blieben, war die Enttäuschung groß. Der Schweizerische Bundesstaat vernachlässigte sie ebenso wie alle Frauen und Heimatlosen. Nur Christen erhielten schweizweit sämtliche Rechte wie Religions-, Handels- und Niederlassungsfreiheit. Erst 18 Jahre später kam es zu einer Volksabstimmung über das Niederlassungsrecht der Schweizer Juden. Es waren ausländische Großmächte wie Frankreich und die USA, welche die Schweiz damals dazu drängten und mit Handelsboykotten drohten. Das Stimmvolk, die Stimmmänner, legten ein knappes Ja in die Urne. Die lang ersehnte Gleichstellung 1866 brachte einen neuen Prozess in Gang, wie Jonathan Kreutner des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes weiß.
Waren die Juden vorher wirklich nur auf diese beiden kleinen Dörfer verteilt, ansässig, waren sie jetzt überall auch präsent. Es gab auch für viele Leute das erste Mal in ihrem Leben nicht-jüdische Leute, die in Kontakt kamen mit jüdischen Leuten. Ich würde sagen, es gab neue Schwierigkeiten, aber auch für viele die Möglichkeit der Begegnungen zwischen Nicht-Juden und Juden.
Die darauf folgende Zeit blieb für die jüdische Bevölkerung oftmals schwierig. Man bedenke das Schächtverbot, die Zeit des Nationalsozialismus und den bis heute währenden Antisemitismus. Und trotzdem kann gefeiert werden. Mit der Ausstellung 150 Jahre Gleichberechtigung soll aber nicht nur die jüdische Gemeinschaft zelebriert werden, sagt Jonathan Kreutner.
Wir wollen ja eigentlich auch ein Signal setzen und vor allem auch die moderne Schweiz feiern, weil die moderne Schweiz ist ja 1866 entstanden, indem man den Juden Gleichberechtigung zuerteilte, hat man auch eine Diskriminierung in der Verfassung abgeschafft. Und wir wollen auch hier zeigen, wir wissen, wie es ist, Minderheit zu sein. Wir wissen, wie es ist, zu leben und nicht gleiche Rechte zu haben, Schwierigkeiten zu haben. Und aus dieser Erfahrung wollen wir auch etwas mitgeben für Minderheiten, die heute da sind und nicht so lange hier sind wie wir. Also ein konkretes Beispiel aus der Vergangenheit ist sicherlich ein damals vielleicht umstrittenes, dass wir, die jüdische Gemeinschaft, uns sehr, sehr stark gegen dieses Minarettverbot eingesetzt haben und dass wir uns gegen die Ausschaffungsinitiative eingesetzt haben, gegen die Masseneinwanderungsinitiative oder für die Flüchtlinge. Das ist ein ganz wichtiger Einsatz aktuell von uns. Ich denke, das ist ein Signal, das wir auch aussenden wollen. Wir denken nicht nur an uns selber. Es ist uns ganz wichtig, dass wir über unsere Erfahrungen uns für andere einsetzen können.
Heute leben 18.000 Juden und Jüdinnen in der Schweiz, eine Minderheit. Bekannt unter ihnen sind beispielsweise Ruth Dreifuss oder im hiesigen Raum Bern J.P. Love. Auch sie stehen und sitzen im Kornhausforum in Plakatgröße und warten auf Besuchende.
Die Wanderausstellung «Schweizer Juden 150 Jahre Gleichberechtigung» ist noch bis zum 27. Februar im Kornhausforum zu besuchen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 20. Januar. Weiterführende Links zur heutigen Sendung sowie die Infosendungen zum Nachhören gibt es auf rabe.ch. Neue Meldungen und Berichte aus der Inforedaktion hören Sie morgen Donnerstag, wie gewohnt um 11 Uhr vormittags. Dann liest unter anderem der syrische Dichter Hamed Abud aus seinen Gedichten und erzählt von seinen Erlebnissen vom Leben im Krieg in Syrien. Beigetragen zur heutigen Infosendung haben Michael Spahr, Luca Rena Fuchs und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Lucia Vasella. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.